Ja, Christoph hat mich gebeten, dass ich in wenigen Sätzen sage, wie ich zum Glauben kam. Und das ist ja ganz sicher gut, dass wir uns ein wenig kennen, oder ihr mich wenigstens ein bisschen kennt, da ihr mir ja zuhören müsst. Ich bin in einer evangelischen, in einer lutherischen Familie aufgewachsen als Nordländer. Die Nordländer sind alle Lutheraner. Ich bin in Finnland geboren, aber meine Eltern waren keine Christen. Das heißt im Sinne von Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. So habe ich also von zu Hause das nicht mitbekommen. Mit 20, ja, ich war 20, da begann ich zum ersten Mal aus Interesse, einem gewissen Interesse im Neuen Testament zu lesen. Aber dieses Interesse, das war eigentlich nur dadurch zustande gekommen, dass ich so am Ende war, so fix und fertig, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich verfluchte den Tag, an dem ich geboren worden war. Und ich war darüber empört, dass ich existieren musste, wo ich nicht gefragt worden war, ob ich existieren wolle. Das Dasein selbst war mir einfach unerträglich. Und da kam jemand, den ich einige Zeit nicht gesehen hatte, und der gab mir ein neues Testament und sagte mir, du liest da drin, das hat mir geholfen. Und zum ersten Mal habe ich dieses Buch aufgeschlagen und mit Interesse gelesen. Ich wusste ja nicht, was da auf mich zukommt, und ich begann zu lesen, Matthäus 1, 2, 3, 4, und dann passierte das, was ich nicht erwartet hatte, was niemand erwartet und was wir eigentlich gar nicht wollen. Ich wollte das nicht, dass das passiert, was dort passierte. Dort hat mit einem Mal der Sohn Gottes so zu mir gesprochen, dass ich einfach wusste, das ist wahr. Ich wollte das ja gar nicht. Und zwar in Matthäus 11, Vers 28, wo steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und ich wusste es mir nicht zu erklären, warum ich einfach überzeugt war, das stimmt. Was hier steht, ist wahr. Ich habe dann weitergelesen und etwa ein oder zwei Monate später passierte wieder etwas, das ich nicht gesucht hatte und noch viel weniger gewollt hatte. Während des Lesens der Bibel, ich war inzwischen im Johannesevangelium, wurde ich ganz einfach von Gottes Wirklichkeit überführt und überwältigt. Es geht ja niemand in die Bibel heran, weil er Gott sucht. Wir können ja jemanden gar nicht suchen, den wir nicht sehen, von dem wir nichts wissen, zu dem wir keine Beziehung haben. Das gibt's ja gar nicht. Und darum sagt Paulus im Römerbrief, da ist keiner, der Gott sucht. Ja, wie auch? Wie will ein Maulwurf die Sonne suchen? Hat sie nie gesehen, weiß gar nicht, dass es sie gibt. Und so ist genau das passiert, was ich also nicht erwartet und gar nicht zu allerletzt wollte, dass Gottes Wirklichkeit mich überwältigt hat. Und ich bin auf die Knie gegangen, mit einem Schlag wurde mir klar, Gott ist und ich bin ein Sünder. Ich bin böse. Ich bin böse. Ich bin auf die Knie gefallen und habe ein kurzes Gebet gesprochen, gesagt, Gott vergib, das war alles. Und das war, ich weiß nicht, ob das die Wiedergeburt war oder was es ist. Es dauerte noch eine Weile, bis ich begriff, was das Evangelium ist. Ich ging nachher nach Asien, nach Pakistan, lernte dort Christen kennen. Im Zusammenleben mit diesen Christen habe ich immer mehr begriffen, was das Evangelium ist, wer Jesus Christus ist, warum er sterben musste. Und es kam dann auch ein Tag, wo ich das auch im Glauben annehmen konnte, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Für mich. Nicht einfach gestorben ist, für mich. Ich wollte dann in Pakistan und Indien bleiben. Ich wollte nie zurück in die Schweiz. Es hat mich gar nichts in die Schweiz gezogen. Wirklich nichts. Überhaupt nichts. Auch nicht die Schokolade. Und ich bin dann nach 2,5 Jahren doch in die Schweiz zurückgekehrt. Und dann, ich wollte nur kurze Zeit in der Schweiz bleiben, das war im Frühling 74, einige Dinge in Ordnung bringen, ein bisschen Geld verdienen, mit diesem Geld Bibeln kaufen und zurückgehen nach Pakistan und Indien. Nun, ich blieb dann in der Schweiz, jemand überredete mich dazu, auf eine Bibelschule zu gehen, vielleicht war es gut, ich denke, es war gut. Ich bin dann also auf eine Bibelschule gegangen, habe auf der Bibelschule meine Frau kennengelernt, wir haben dann geheiratet, wir wollten in die Mission gehen nach Pakistan, haben alles versucht, alles unternommen und alle Versuche sind gescheitert, wir konnten also nicht gehen. Dann wollten wir nach Italien gehen in die Mission, wurde auch nicht ermöglicht. Dann wollten wir nach Österreich, wurde auch nicht möglich und so bin ich noch immer in der Schweiz. Nun, warum sage ich das? Rückblickend ist mir einmal klar geworden, dass in meinem Leben alle entscheidenden Geschehnisse und alle wichtigen Entscheidungen genau anders waren, als ich es eigentlich gewollt hatte. Das begann, ich sage es jetzt wirklich so, und das ist nicht übertrieben und nicht konstruiert, das begann damit, dass ich Christ wurde. Ich wollte nicht Christ werden. Das ist das Letzte, was ich mir je gewünscht hätte. Mit 18, mit 19 noch, dachte ich, das Christentum sei das größte Unglück, das die Menschheit gefallen habe. Ich fand das eine unerträgliche Sache, Christentum und Christen. Ich fand das unausstehlich. Und doch bin ich Christ geworden. Nachher wollte ich nicht in die Schweiz. Ich wollte in Asien bleiben. Ich bin dann in die Schweiz gegangen. Ich wollte nicht heiraten. Ich habe, nachdem ich zum Glauben kam, längere Zeit immer wieder gebetet zum Herrn, gefleht. Oh Gott, lass mich ledig bleiben. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Ich wollte nie auf eine Bibelschule gehen, weil ich dachte, das sei nicht gesund und gut, sich so viel mit Theologie und so beschäftigen. Das sei irgendwie so eine Luxusbeschäftigung für Christen, die nicht wissen, was sie eigentlich zu tun haben. So dachte ich. Nun, ich bin auf einer Bibelschule gewesen und ich habe geheiratet. Und ich wollte nicht in der Schweiz bleiben, ich bin noch immer in der Schweiz. Und irgendwie zeigt das mir, dass tatsächlich unser Leben und das, was in unserem Leben geschieht, zur Hauptsache, wirklich zur Hauptsache, daran liegt, was Gott für uns gewählt und bestimmt hat. Natürlich geschieht das nicht ohne unseren Willen. Ich wurde dann nachher doch mit Willen Christ, sonst wäre ich nicht Christ. Das nun gehört zu den für mich unerklärbaren Wundern, wie Gott einen widerspenstigen Willen machen kann. Und er hat es gemacht und ich wollte es eines Tages. Wie er das fertig brachte, ich begreife es nicht. Vielleicht werde ich es einmal verstehen, im Himmel, wie Gott das kann, einen Unwilligen willig machen, sodass wir willig werden zu glauben. Nun, er führt anders, als wir wollen. Und ich will 2 Verse dazu lesen, einen aus dem Propheten Jeremia und einen aus dem Buch der Sprüche. Und dann kommen wir wieder zu unserem Text. Jeremia Kapitel 10. Jeremia ist ja jemand, der offensichtlich unter dem litt, was Gott mit ihm und an ihm tat. Und er sagt an einer Stelle in Jeremia Kapitel 10, Vers 23, ich weiß, Herr, dass nicht beim Menschen sein Weg steht, nicht beim Mann, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Jeremia 10, 23. Und dann Sprüche Kapitel 20, Vers 24, des Mannes Schritte hängen ab von dem Herrn. Und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Und das wird uns, wenn wir das Neue Testament lesen, den Heilsplan Gottes lesen, Epheser 1 lesen, wird uns das deutlich. Gott hat den ganzen Rat des Heils gefasst, ohne dass ihn je jemand darum gebeten hatte, so etwas zu tun, und ohne dass jemand ihn beraten hätte. Römer 11, Vers 34, wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ich begann vor einigen Jahren einmal über diese Grundfrage nachzudenken. Gestern habe ich eigentlich die Antwort schon gegeben. Bin ich erwählt, weil ich gläubig wurde? Oder wurde ich gläubig, weil ich dazu erwählt bin? Beides kann nicht stimmen. Eines und beides muss wahr sein. Bin ich erwählt, weil ich gläubig wurde? Oder wurde ich gläubig, weil ich erwählt bin? Nun, ihr wisst inzwischen, wie ich diese Frage beantworten muss. Aufgrund dessen, was ich in der Schrift sehe. Gott hat in dieser Frage für uns die Wahl abgenommen, tatsächlich. Er hat erwählt, bevor er uns fragte, ob wir einverstanden seien. Er hat uns erwählt, ehe wir waren, zum Leben, zum Heil, zur Sohnschaft, zur Herrlichkeit. Es steht nicht beim Manne, beim Menschen, seinen Weg zu richten. Es gibt Dinge in unserem Leben, da haben wir einfach, ja, da können wir nicht mitentscheiden. Die einfachsten Dinge, die Tatsache unserer Geburt. Ich lehnte mich darüber auf, dass ich existieren müsse. Niemand hatte mich gefragt, ob ich existieren wolle, und das ist wirklich so. Niemand hat uns gefragt, ob wir geboren werden wollen. Gott hat uns nicht gefragt, ob wir sein wollen. Er hat uns ins Dasein gerufen. Und allein schon diese Tatsache zeigt uns, dass hier eigentlich das Wichtigste, die Grundlagen unserer Existenz an Gott und nicht an uns hängen. Es ist einfach so. Und so lässt uns Paulus hier Einblick nehmen in Gottes Gedanken, Gottes Ratschlüssen des Heils, die er über uns gefasst hat, bevor wir waren. Gnade. Nun, wenn wir an Gnade denken und von Gnade reden, dann tun wir das, weil das Neue Testament so viel davon redet. Und es ist wichtig, dass uns das, was das Neue Testament über Gnade sagt, immer neu bewusst wird, damit dieses Wort und dieser Ausdruck, dieser Begriff Gnade nicht ausgehöhlt wird oder langsam einen neuen Inhalt bekommt. Es ist uns allen sicher bewusst und bekannt, dass die ganze Auseinandersetzung der Reformation sich um die Bedeutung der Gnade drehte. Die römische Kirche hat auch gesagt, der Mensch wird durch Gnade gerettet. Und das hat das Konzil der Gegenreformation von Trient wieder bestätigt. Die Terminologie war die gleiche. Und das sagt auch heute ein Katholik. Ja, wir sind durch Gottes Gnade, werden wir gerettet. Und durch Jesus Christus, den Retter. Was aber versteht die römische Kirche unter Gnade? Sie versteht unter Gnade, dass Gott dem hilft, der guten Willens ist. Und ich denke, dass hier wirklich der grundlegende Unterschied liegt zwischen dem Gnadenverständnis der Reformatoren, zwischen dem Gnadenverständnis der Apostel und dem, was der natürliche Mensch sich unter Gnade vorstellt, wenn er mit der christlichen Botschaft in Berührung gekommen ist und irgendwie christianisiert ist. Und die meisten Menschen denken, Gnade heiße einfach, ja, dass Gott dem, der guten Willens ist, gnädig ist und ihm hilft. Das ist aber nur ein Teil. Das ist erst, um es so einmal zu sagen, der zweite und untergeordnete Schritt der Gnade. Gnade beginnt damit, dass Gott im Anfang ist, dass Gott für uns das Gute wählt, das Gute bereitet, das wir von uns aus nie gewählt hätten. Da beginnt Gnade. Und so legt ja Paulus in Ephesern das Evangelium der Gnade Gottes aus und er beginnt eben nicht mit der Sündhaftigkeit des Menschen und dass der Mensch dann zu Gott ruft und ihm Gott die Sünden vergibt. Das hat auch seinen Platz, aber da beginnt die Sache nicht. Sondern Paulus beginnt damit, dass er uns klar macht, dass er den Ephesern klar macht, dass Gott zuerst da war. Dass er uns erwählt hat, in Christus, um seinetwillen. Da beginnt die Gnade. Und so schließt er diese vier Verse, wo er über das Wirken Gottes des Vaters im Heilsplan spricht, schließt er ab mit diesem, ich nenne es einmal Kehrreim, weil er dreimal in Epheser 1 vorkommt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann von Vers 7 an bis zum Vers 12 spricht er vom Werk des Sohnes und schließt dieses ab, Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Wiederum dieser Kehrreim, zum Preise seiner Herrlichkeit. Dann Verse 13 und 14 sprechen vom Wirken des Heiligen Geistes. und enden mit diesem Kehrreim zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie wirken das Heil. Alles geht von Gott aus, alles geschieht durch Gott. Nun, in der Auseinandersetzung mit der römischen Kirche waren die Reformatoren genötigt, die Dinge dann sehr präzis zu benennen. Und sie haben dann gesagt, allein durch Gnade. Sola gratia, allein durch Gnade. Und sie haben gesagt, Gott wirkt allein das Heil. Es ist nicht so, dass Gott und Mensch zusammenwirken. Und man nennt das in der Sprache eben der Theologen, dass Gott allein das Heil wirkt, Monergismus, das Alleinwirken Gottes. Der natürliche Mensch und darum auch die römisch-katholische Gnadenlehre ist ein sogenannter Synergismus, ein Zusammenwirken des Menschen mit Gott. Gott macht das Angebot, Gott steht zur Verfügung, Gott hilft allen, die guten Willens sind. Und wenn wir willig sind und uns bemühen, dann hilft uns Gott und steht uns bei und er hat uns dazu auch die Mittel der Sakramente und der Kirche und so weiter gegeben. Also ein Zusammenwirken des Menschen mit Gott. Synergismus. Das ist also Gnade und der menschliche Beitrag. Die Reformatoren sagten allein Gnade. Und Paulus macht es uns hier ganz deutlich. Allein Gottes Werk. Es beginnt mit Gott, mit Gottes Gnadenwahn. Dann wirkt Gott alles. Er verwirklicht seinen Vorsatz, indem er Mensch wird, indem der Sohn Gottes Mensch wird und alles für uns wirkt, alles für uns tut. Und jetzt würden manche denken, ja, aber damit ist ja wirklich alles gesagt. Nein, es ist noch nicht alles gesagt. Gott ist auch der, der das Heil, das er für uns gewirkt hat, er hat uns erwählt, durch Christus erlöst und er ist es auch, der uns den Glauben gibt und den Glauben erhält. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und so sagen wir mit Recht, dass im Heil Gott allein wirkt, Monergismus, Alleinwirksamkeit Gottes. Und dadurch ist dem Menschen jeder Anlass zum Rühmen genommen. Wir haben diese Verse heute gehört. Auf das, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus fragt im Römerbrief, Kapitel 3, wo ist der Ruhm? Ausgeschlossen. Durch was für ein Werk der Gesetze? Nein. Durch was für ein Gesetz, das der Werke? Nein, sondern des Glaubens. Und er sagt es auch im Epheserbrief, im Kapitel 2. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind Gottes Werk. Niemand kann sich rühmen. Der Prophet Jesaja, den man den Evangelisten, oft den fünften Evangelisten nennt, man nennt ihn manchmal so, den fünften Evangelisten, oder spricht vom Evangelium nach Jesaja, weil er das Heil durch Christus so gründlich vorweg ankündigt. Und dem Jesaja sagte Gott, Jesaja 42, Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott wirkt im Heil so, dass keiner Ehre mit ihm teilen kann. Niemand. Niemand von uns kann sagen, ich war guten Willens. Darum gehöre ich zur erwählten und geretteten Schar. Wir können alle nur sagen, wir waren tot in unseren Sünden. Wir können alle nur sagen, da wir noch Feinde waren. Also nicht nur ein Wille, der Gott gegenüber gleichgültig ist, sondern ein Wille, der gegen Gott gerichtet ist. Das ist der Sünder. Wir können nicht reden von einem guten Willen, den wir gehabt hätten. Nein, wir verdanken alles Gottes Gnade, wirklich alles. Also die Gnade beginnt damit, dass Gott im Anfang ist, Und dann sehen wir als zweites, Gott ist es, der durch Christus das, was er sich vorgesetzt hat, auch verwirklicht. Die Verse 7 bis 12 in Epheser 1. Jetzt lesen wir diese Verse noch einmal. Ich lese von Vers 6 an, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Nun, ich vergaß, ich muss das jetzt noch nachtragen. Hier kommt zum zweiten Mal dieser Kehrreim, dieser Refrain zum Preise seiner Herrlichkeit. Beachten wir den Unterschied im Vers 6 und im Vers 12. Im Vers 6 steht zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Hier wird also die Herrlichkeit der Gnade eigens hervorgehoben. Als Folge wovon? Als Folge der Erkenntnis, dass Gott uns in Christus erwählt hat. Offensichtlich ist also das der größte Ausdruck der Gnade Gottes. Da erstrahlt die Gnade Gottes am hellsten. In der Tatsache, dass Gott uns um seinetwillen, um Christi willen, für sich selbst erwählt hat, ehe die Welt war. Und dann sein Wirken durch den Sohn. Nun, es stellt sich jetzt die Frage, wie wird Gott seinen Vorsatz ins Werk setzen? Er hat sich vorgesetzt, Sünder zu retten, Sünder zu Söhnen zu machen, Sünder vor sich zu stellen, damit wir vor ihm seien. Wie wird er das ins Werk setzen? Wir sind ja Gefangene und wir sind Knechte. Ja, Gott hat doch wohl die Macht, uns zu befreien von allem, was uns bindet. Er hat sie. Und so wird Paulus von seiner Macht reden, die er eingesetzt hat. Aber es ist nicht nur eine Frage der Macht. Vorher noch, und darum wird das auch vorher erörtert, ist es eine Frage des Rechts. Gottes Gnade geschieht unter Wahrung vollkommener Gerechtigkeit. Und daher war es notwendig, dass Christus Mensch wurde, dass er als Mensch ein vollkommenes Leben lebte, um dieses Leben zu lassen. Er musste sterben, er musste sein Blut vergießen, und auf diesem Weg allein konnten die von Gott in Christus Erwählten zu Söhnen gemacht werden. Gottes Gnade ist untrennbar verbunden mit Gottes Gerechtigkeit. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, das klingt sehr banal, aber ich weiß doch keine bessere Antwort darauf, aus dem Grund, dass Gott nie aufhören kann, Gott zu sein. Setzte Gott nur für eine Sache Und für eine kurze Zeitspanne seine Gerechtigkeit aus, hörte er auf, Gott zu sein. Und das kann nicht sein. Gott kann nie aufhören, Gott zu sein, und darum kann er nie aufhören, gerecht zu sein. Und darum kann Gott niemandem Gnade erweisen, ohne dabei seine Gerechtigkeit gleichzeitig zu wahren. Und das gehört zu den großen Wundern des Evangeliums, dass Gott dem Schuldigen seine Schuld nimmt und Gott dabei seine Gerechtigkeit nie kompromittiert. Nun, wir Menschen, wir halten es ja so, dass wir manchmal dem Schuldigen die Strafe einfach erlassen. Wir lassen Gnade vor Recht ergehen. So sagen wir dann auch. Das ist eine Redensart im Deutschen. Gnade vor Recht ergehen lassen. Und meistens finden wir das löblich. Ist sicher auch häufig löblich. Tut Gott das auch? Lässt Gott Gnade vor Recht ergehen? Nein, nie. Gott wird nie Gnade vor Recht ergehen lassen. Nie, wirklich nicht. Vielmehr lässt Gott Gnade unter Wahrung vollkommenen Rechts ergehen. Das ist ja das Wunder. Nun, wir haben ein ganzes alttestamentliches Buch, das das Thema der Erfüllung von Verheißungen, der Errettung, der Erlösung und des Ziels der Erlösung behandelt. Das zweite Mosebuch. Und das zweite Mosebuch zeigt uns ganz ähnlich wie der Epheserbrief, dass die ganze Sache der Errettung, die damals Israel in Ägypten erfuhr, dass diese Errettung nicht ad hoc geschah, weil Gott diese Leute sah in ihrer Not und sich dachte, ich muss mal was unternehmen für diese armen Schlucker. Sondern die ganze Sache der Befreiung Israels aus Ägypten war eine Erfüllung von Verheißungen, die Gott über dieses Volk ausgesprochen hatte, ehe es war. Beginnt also mit den gleichen Grundgedanken, wie Paulus das Evangelium darlegt. Die Errettung Israels aus Ägypten hat ihre Ursache in Gott. Aber dann stellt sich auch als nächstes die Frage im zweiten Mosebuch, ja, wird Gott jetzt seine Verheißungen, die er gegeben hat, dem Abraham und für seine Nachkommen, einfach erfüllen, indem er seinen Arm ausstreckt und Ägypten niederwirft und sein Volk herausführt? Die Macht hat er. Nein, er wird es nicht einfach so tun. Ja, er wird seine Macht aufwenden, aber er wird Israel aus Ägypten befreien auf vollkommen gerechten Weg. Darum das Passahlamm. Der Tod eines Unschuldigen. Und das musste Israel in jener Nacht lernen, begreifen, erkennen, dass sie unter Gottes Zorn waren, standen, Gottes Gericht verdient hätten. Und dass ein Stellvertreter das Gericht für sie trug. Das Passahlamm. Und so hat Gott dieses Volk und durch dieses Volk die Völker vorbereitet auf diese großartige Tatsache, auf diese unbegreifliche Tatsache, dass Gott seinen Zorn, sein gerechtes Gericht einfordern würde am Stellvertreter. An seinem Sohn. Er ließ seinen Sohn das erleiden, was wir verschuldet hatten. Christus ist das Lamm Gottes. Johannes sieht Jesus kommen und er zeigt auf ihn und sagt, siehe das Lamm Gottes. Und das müssen die Zuhörer sofort verstanden haben. Standen Hunderte, vielleicht Tausende von Juden da, die Jahr für Jahr sich aus dem Stall oder aus der Herde ein Lamm holten, es genau untersuchten, ob es auch fleckenlos wäre, und dann dieses Lamm nach der Vorschrift schlachteten. Das Lamm, das sie Jahr für Jahr beim Passa schlachteten. Das Lamm, das sie sich aussuchten, untersuchten und dann opferten. Und jetzt sagt Johannes, das ist das Lamm, das Gott sich ausgesucht hat. Und dieses Lamm nimmt die Sünde der Welt weg. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und darum ist das Wort Blut hier wichtig. Weil das natürlich den Juden beständig daran erinnerte, an das Blut des Passahlammes. Und weil das auch, weil das sie, nachdem sie Christen geworden waren, daran erinnerten, dass jenes Blut des Passahlammes ja nur eine Vorbereitung war auf das Blut des wahren Passahlammes des Sohnes Gottes, der dort hing, geopfert wurde für Sünder. Und dadurch haben wir die Vergebung der Vergehungen. Die Erlösung geschieht also durch Christus. Wir können auch nicht selber abbezahlen, was wir verschuldet haben. Sie geschieht durch Christus, sie geschieht durch sein Blut, durch seinen Opfertod, das ist Stellvertretung. Dieses Prinzip der Stellvertretung, Schuld muss bezahlt, muss gesühnt werden. Und dann steht hier dieses Wort, in ihm haben wir die Erlösung, den Loskauf, so könnte man das gut übersetzen. Apolytrosis, Loskauf. Man muss jemanden loskaufen, der verkauft ist. Wir waren unter die Sünde verkauft, so sagt Paulus im Römerbrief, Römer 7, Vers 14. Verkauft und verloren. Er hat uns losgekauft. Unsere Schuld musste bezahlt werden. Wir brauchten Vergebung. Und bei alledem musste Gottes Gerechtigkeit erfüllt werden. Als Jesus zu Johannes kam und sich von Johannes taufen lassen wollte, hat Johannes das zuerst nicht verstanden. Nein, ich kann doch nicht dich taufen, du müsstest mich taufen. Ich bin ja ein Sünder. Und Johannes muss irgendwie geahnt und verstanden haben, das ist der Messias, das ist das Lamm Gottes. Er ist sündlos, schuldlos. Warum muss er dann getauft werden? Und darauf antwortet Jesus, Matthäus 3, Verse 13 bis 15, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Er kam, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, alle gerechten Forderungen Gottes zu erfüllen. Zuerst in einem gerechten Leben hat er alle gerechten Forderungen Gottes erfüllt, an das Leben des Menschen, und dann in seinem Tod hat er Gottes gerechten Forderungen erfüllt. Der Herr ließ sich taufen und hat damit in einer zeichenhaften Handlung vorweggenommen, dass er am Ende seines Weges in den Tod gehen würde. Das musste sein, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Jesaja, eben der fünfte Evangelist, der das Evangelium durch seine Weissagungen verkündigt, vergleicht die Errettung, die kommende Errettung durch den Messias immer wieder mit der Errettung Israels aus Ägypten. Und auch er hat von Gott diese Worte empfangen und deutlich uns deutlich gemacht,
dass Gott rettet und dabei gerecht bleibt. Genauso wie er in Ägypten es den Israeliten demonstrierte. Gott bleibt der gerechte Gott, der Gott des Gerichts. Auch als Retter.
Jesaja 45, Vers 21. Jesaja 45, Vers 21. Tut kund und bringt herbei, ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündet? Nicht ich, der Herr, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Gerecht und ein Retter. A just God and a Savior, wie es in der King James Bibel heißt. A just God and a Savior. Ein gerechter Gott und ein Heiland. Und das ist das eines der großen Wunder des Evangeliums. Und wenn wir den Römerbrief lesen, dann fällt uns auf, wie oft Paulus im Römerbrief den Ausdruck Gerechtigkeit Gottes verwendet. Die Gerechtigkeit Gottes. Meistens nennt man Römer 1, Verse 16 und 17 die Schlüsselverse des Römerbriefes. Und das ist sicher angemessen. Und was sagt hier Paulus in diesen Kernaussagen zum Römerbrief? Römer 1, 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Ja, Kraft muss eingesetzt und aufgewendet werden. Hier bestätigt es Paulus wieder. Es ist Gottes Kraft. Zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Und das ist zunächst für uns ein wenig überraschend. Nun, wir lesen es zwar, aber meistens, wenn wir so reden mit den Leuten über das Evangelium, dann sagen und denken wir doch meistens, im Evangelium wird Gottes Liebe offenbar. Das stimmt natürlich, ist wahr. Natürlich wird im Evangelium Gottes Liebe offenbar. Aber was denn Paulus offensichtlich hier bei der Darlegung des Evangeliums überaus erfreut, verwundert und was für ihn das Wunder der Wunder ist, ist, dass im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Dass Gott so gehandelt hat, dass er den Schuldigen schuldfrei spricht. Und dabei gerecht bleibt, das geht ja in Staaten unserer Welt und in Rechtsstaaten gar nicht. Wie kann ein Richter gegenüber dem Gesetz treu und gerecht bleiben, wenn er einen Mörder einfach freispricht? Geht gar nicht. Dann muss er gegen das Gesetz handeln. Das die Strafe fordert für den Mörder. Gott kann den Mörder seines Sohnes, und das sind wir alle, von seiner Schuld freisprechen, ohne seine Gerechtigkeit zu verleugnen. Er bleibt dabei gerecht. Und das legt Paulus im Römerbrief dar, und daran erinnert er uns im Epheserbrief. Es geschieht dadurch, dass Gott die gerechte Strafe einfordert. Sie wird eingefordert, und die Strafe wird vollzogen am Stellvertreter. Und darum kann Paulus in Römer 3 sagen, in den Versen 21 bis 26, Römer 3, 21 bis 26, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl oder zu einem Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Man kann das ein bisschen prägnanter, pointierter wiedergeben. Und zwar gibt mir das Griechische alles recht dazu. Den Vers 26 so zu übersetzen, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, sogar wenn er den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Oder obwohl er den rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Paulus stellt hier dieses Wunder dar, dass Gott eben gerecht bleibt, obwohl er den Sünder rechtfertigt, der seine Schuld nicht abbezahlt hat. Der schuldig ist, der Böses getan hat, der nur glaubt. Und obwohl Gott uns gerecht spricht, bleibt er gerecht. Auch das gehört zum Evangelium der Gnade Gottes, dass Gottes Gerechtigkeit befriedigt worden ist. Wüssten wir nicht, dass wir auf vollkommen gerechtem Weg Vergebung und Erlösung haben, wir könnten keinen Frieden haben. Wüssten wir nicht, dass alles mit vollkommen rechten Dingen zugegangen ist, wir müssen immer unsicher sein, ob das auch hält, diese Sache. Wenn irgendein orientalischer Despot jemanden, der einen Anschlag auf ihn versucht hat, gefasst wurde, und dann hat dieser orientalische Despot eine Feier, sagen wir, er feiert seinen Geburtstag, und dann mit einer Handbewegung lässt er einfach all diese Leute, die in den Kerkern schmachten, einfach freigehen. Sollen frei sein, sollen sich auch freuen ihres Lebens. Und jemand, der diesen Anschlag auf diesen Despoten versucht hat, kommt frei. Was glaubt ihr, wie sicher er sich in seiner Haut fühlt im Reich dieses Despoten? Er weiß doch nie, wenn dieser Despot einfach sagt, so, jetzt holen wir den wieder. Er wollte mich umbringen und er gehört hingerichtet. Ja. Und hätte Gott uns einfach so aus einer Laune heraus, weil er Gott ist und alles kann, so wie die Moslems sich ihren Allah denken, einfach gesagt, jetzt lasse ich einfach springen. Und wir wüssten, dass die Frage der Gerechtigkeit ja gar nicht gelöst worden ist. Ich habe ja gesündigt, ich habe ja Böses getan, was ist mit meiner Schuld? Wer bezahlt die? Ah, Schwamm drüber, wir reden nicht davon. Ich habe dich jetzt einfach freigelassen, geh doch. Wir wären nie in unseren Herzen sicher, ob uns Gott nicht eines Tages dann doch holt. Und vor allem noch etwas. Wir könnten von dem Tag an Gott nicht mehr trauen. Wir könnten ihm nicht vertrauen. Hat er hier einmal Wort gebrochen? Warum sollte er es nachher nicht wieder tun? Was meine ich damit? Wir wissen es, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir wissen, wir haben gesündigt, wir wissen, wir sind schuldig, wir wissen, Gott hat gesagt, dass die Seele, die sündigt, gerichtet werden muss. Ich werde den Sünder richten, hat Gott gesagt. Und wenn jetzt Gott dann eines Tages sagt, du, ich werde dich nicht richten, kannst gehen. Dann fragen wir uns, was ist jetzt? Gilt jetzt, was Gott sagt, oder gilt es nicht? Ja, hält er jetzt Wort oder hält er nicht Wort? Stimmt es, was er androht, oder stimmt es nicht? Und wir wären nie sicher, ob man diesem Gott weiterhin vertrauen kann. Nun aber hat Gott uns von unserer Schuld freigesprochen, indem er seine Gerechtigkeit gewahrt hat. Er hat sein Wort in jeder Beziehung gehalten. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Ein Stellvertreter hat unsere Schuld auf sich genommen. Und dort sehen wir, Gott ist gerecht. Das ist die Grundlage des Friedens und des Vertrauens, das wir haben zu diesem Gott, der kein Wort zurücknimmt. Und wenn er uns jetzt sagt, deine Sünden sind nicht mehr, ich will deiner Sünde nie mehr gedenken,
dann wissen wir, es ist wahr. Gott kann nicht lügen.
Und darum musste es sein, dass die Erlösung, die Verwirklichung von Gottes Ratschlüssen des Heils auf diesem Weg geschehen. Durch die Menschwerdung und den Tod des Sohnes Gottes. Dann heißt es im Vers 8, im Vers 7 steht dieser Ausdruck nach dem Reichtum seiner Gnade. Im Vers 6, Herrlichkeit seiner Gnade. Nun, wir können nicht all diesen einzelnen Ausdrücken nachgehen, aber sie laden uns natürlich ein, über diese Dinge nachzudenken. In der Erwählung sehen wir die Herrlichkeit von Gottes Gnade. Im Werk der Erlösung sehen wir den Reichtum seiner Gnade. Und diese hat er gegen uns überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Das muss ein Ausdruck sein, den Paulus geliebt hat. Dass Gottes Gnade übergeströmt ist. Luther übersetzt Römer 5, Vers 20, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Dort steht dieses Wort überströmen. Wo die Sünde überströmend gewesen ist, ist die Gnade noch überströmender gewesen. Also etwas, das stärker, wirksamer ist als unsere Sünde, stärker, wirksamer ist auch als unser Widerstand gegen Gott. Und hier fällt eben dieses Wort Weisheit. Gott hat seine Gnade an uns wirken lassen, überströmen lassen in aller Weisheit. Für mich persönlich gehört das zu den unbegreiflichsten Tatsachen meines Lebens, wie Gott das fertigbrachte. Wie Gott es fertigbrachte, in meinem Herzen Verlangen nach ihm zu wecken und diesen Wunsch, an seinen Sohn zu glauben. Aber welche Weisheit! Dass er es tat. Welche Liebe, dass er es tat. Welche Gnade, dass er es tat. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens. Er hat uns Verständnis gegeben über seinen Willen, was er eigentlich will. Mit uns und für uns. Nach seinem Wohlgefallen. Was sein Wohlgefallen ist. Und wir wissen ja alle, das ist ja genau das, was der Sünder und der Mensch überhaupt nicht will. Wir wollen doch nicht, dass jemandes anderes Wohlgefallen mit uns passiert. Bitte sehr, ich will mein Leben leben, mein Wohlgefallen, meine Ziele, mein Ehrgeiz, meine Wünsche. Aber Gott hat an uns gewirkt, hat uns Verständnis gegeben über seinen Willen, sein Wohlgefallen. Das, was er sich vorgesetzt hat in sich selbst, und hat uns das mitgeteilt und unsere Herzen ihm zugeneigt, so dass wir es aufnahmen, dass wir glaubten. Und dann steht im Vers 10, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen. Das gehört zu Gottes Absichten. Alles soll unter ein Haupt gebracht werden. Du und ich eben auch. Immer wieder kommt das so in einem Hinweis zum Ausdruck, was nachher ausführlich behandelt wird im Epheserbrief. Gott hat uns erwählt, Gott hat uns erlöst, um uns unter seine Herrschaft zu bringen. Damit wir fortan ihm leben, ihm geheiligt leben. Das ist Gottes Absicht mit uns, alles unter ein Haupt zu bringen, unter Christus. Und das ist Leben. Das ist Leben. Das ist Frieden. Unter seinem Haupt, unter seiner Regierung zu sein. Da ist kein Fluch mehr. Und in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, Vers 11, auch dieser Ausdruck. Die Ausdrücke sind ja gewählt, gesetzt, mit Bedacht. Ein Erbe haben wir erlangt. Ein anderer Vergleich wäre ja auch denkbar gewesen, dass Paulus die ganze Sache verglichen hätte mit riesigen Ländereien, wo jeder hinrennen darf. Und das tun darf, was damals die Pioniere taten in Nordamerika, to claim a stake. Man rennt hin und holt sich sein Stück und auch wer schnell genug ist und wer eifrig und gierig genug ist, der bekommt sein Stück. Es war also in der Hand der Leute, die rannten. dass sie ihr Stück Land bekamen.
Aber Paulus verwendet nicht solche Vergleiche, sondern er sagt ein Erbe. Wie kann man ein Erbe werden? Das ist auch schon versucht, ein Erbe zu werden.
Ja, Erbschleicher, das gibt's. Aber Erbe kann man ja nur werden durch den Willen eines anderen. Ist uns das klar? Warum verwendet der Apostel Paulus diesen Vergleich? Warum verwendet der Geist Gottes diesen Vergleich? Erbe. Wir haben ein Erbe bekommen. Wir sind zu Erben gemacht worden. Und das war den Lesern, und das ist auch uns bewusst, Erbe kann man nicht werden, weil man selber einfach das so sehr begehrt. Erbe wird man durch den Willen eines anderen. Ja, wir sind wirklich auf Gottes Gnadenwillen angewiesen. Ein Erbteil. Aber das macht die Sache ja auch so sicher. Darum müssen wir nie Angst haben, dass uns das Erbe genommen wird. Das Erbe ist sicher. Und nicht nur das Erbe ist sicher, auch der Erbe ist sicher. Nun, ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich gebe euch nur den Hinweis, wenn ihr das einmal für euch nachlesen wollt. Im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, redet Petrus genau von diesen beiden Dingen. Das Erbe und der Erbe. Beides ist sicher. Das Erbe sicher, im Himmel sicher aufbewahrt. Und dann der Erbe wird durch Gottes Macht bewahrt. Beides muss ja sicher sein. Was nützt uns das schönste Erbe? Und ich freue mich darauf, dass ich endlich erben werde. Oh, ja. Mein Großvater in Finnland hat mir vermacht, ein Stück vom See und der Wald dazu. Und der Sauna, eine Badehütte, alles dabei. Und ich freue mich schon darauf. Aber was nützt mir dieses schöne Erbe, sogar wenn es rechtlich abgesichert ist, wenn ich vorher sterbe? Dann kann ich das Erbe nie antreten. Und so muss also auch der Erbe gesichert werden. Und durch Gottes Willen sind wir zu Erben gemacht und durch Gottes Macht sind das Erbe und der Erbe gesichert. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. Wiederholt diese Beteuerung des Apostels im Vers 5 nach dem Wohlgefallen seines Willens, Vers 9 das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Vers 11, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, der alles wirkt. Monergismus, der allein wirkende, im Heil allein wirkende Gott. Und so ist sichergestellt, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind, Vers 12. Ja, wir werden im Himmel einzig und allein Gott, dem Vater und dem Sohn die Ehre geben. Wirklich. Der Himmel betet an und gibt dem, der auf dem Thron ist und dem Lamme alle Ehre. Und dann zwei, drei Gedanken zu den Versen 13 und 14. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Erlösung. Auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist es, der das Wort Gottes dem Sünder in solcher Weise mitteilt, dass er es versteht, und dass er ihm glaubt. Das Evangelium muss aber gepredigt werden. Vers 13. Ihr habt gehört das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Das Evangelium muss gepredigt werden. Das ist das Mittel, das Gott verordnet hat. Und ich sage es jetzt in der Terminologie des Epheserbriefes. Das ist das Mittel, das Gott verordnet hat, um seine Erwählten zur Heilserkenntnis zu bringen. Und darum müssen wir das Evangelium verkündigen. Und darum sagt Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Der Gott, der das Anfang und das Ende setzt, hat auch den Weg bestimmt, auf dem dieses Ende erreicht werden soll. Und dieser Weg ist die Predigt des Evangeliums, der Glauben weckt und der Glaube an das Evangelium.
Darum ist es so große Torheit zu sagen, ja, wenn Gott erwählt hat und wenn er das Ziel bestimmt hat, dann brauchen wir das Evangelium nicht zu predigen. Das ist ganz große Torheit. Und ich sage wieder, Gott kann nie aufhören, Gott zu sein. Das Werk der Errettung geschieht durch Gott und eben auch auf dem Weg, den er verordnet hat. Und dieser Weg ist die Predigt und der Glaube an das Evangelium. Und darum müssen wir das Evangelium predigen, sonst wird niemand glauben. Und wenn niemand glaubt, wird niemand gerettet werden. Wir müssen das Evangelium predigen. Und der Geist Gottes nimmt das Wort des Evangeliums und macht es lebendig, wirksam in den Herzen derer, die hören, so dass sie glauben, und dann werden sie versiegelt. Durch den Heiligen Geist als Gottesbesitz ausgesondert, ein Siegel ist Bezeichnung des Besitzers einerseits und andererseits auch ein Zeichen dafür, dass die betreffende Sache nicht angetastet werden darf. Also als Gottes Besitz ausgesondert und sicher verwahrt. Und dann heißt es im Vers 14, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Ja, das Erbe ist uns gegeben von Gott, zugesagt, verheißen. Er hat uns zu Erben gemacht. Und der Heilige Geist ist es, der uns diese Gewissheit gibt, wir werden eines Tages im Himmel sein. Wir werden eines Tages unser Erbe antreten. Und er gibt uns nicht nur die Gewissheit, sondern er erhält uns auch im Glauben. Ja, Gott sorgt auch dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Fürsprache unseres himmlischen hohen Priesters, so wird uns auch der Glaube bewahrt. Und jetzt steht hier im Vers 14, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir werden bewahrt, um diesen Besitz eines Tages auch in Empfang zu nehmen, einzulösen. Und das ist zum Preise seiner Herrlichkeit. Auch das verherrlicht Gott. Also das ist jetzt schon das Dritte, von dem hier gesagt wird. Gott wird verherrlicht. Gott wird dadurch verherrlicht, dass er erwählt hat, sagt Paulus. Gott wird dadurch verherrlicht, dass er durch den Sohn das Heil gewirkt hat. Und drittens, Gott wird dadurch verherrlicht, dass er wirkt, dass wir im Glauben bleiben und am Ziel ankommen. Alles verherrlicht Gott. Denn alles geschieht durch ihn, alles verdanken wir ihm. Und auch das wird ein Gegenstand der Bewunderung Gottes sein und von daher auch des Rühmens seiner Herrlichkeit sein, wenn wir einmal alles verstehen, wie Gott uns den Glauben bewahrte durch die Jahre hindurch, bis wir am Ziel waren. Wie er das fertig brachte. Denken wir nur daran, wie oft wir versucht waren und wie oft wir nicht nur dran waren, sondern sogar sagten, jetzt kann ich nicht mehr, ich mach nicht mehr mit, aus, basta, fertig, kann nicht mehr. Und doch sind wir noch hier. Und doch lesen wir noch das Wort Gottes. Und doch beten wir noch zum Herrn. Wem verdanken wir das? Wir verdanken es dem Wirken Gottes des Heiligen Geistes. Wir verdanken es ihm. Ja, es ist wirklich so, wie der Apostel Paulus in Römer 11 zusammenfassend sagt. Mit diesem Vers schließe ich Römer 11. Zusammenfassend für alles, was er über das Evangelium im Römerbrief gesagt hat. Römer 11, 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.